Heute bin ich zu Gast Dr. Huhn. Dr. Huhn ist ein bekannter Buchautor, ist Coach, macht spannende Workshops und ich habe ihn kennengelernt über Studenten und Studentinnen, die sagten, Wahnsinn, das ist mal was an der Universität, wo es richtig spannend ist, wo man was lernt. Und ja, das war so der Ausgangspunkt und dann, je länger ich zuhörte, desto mehr merkte ich, das ist etwas, was wir hier fundamental brauchen. Seine Kenntnis hier fürs Labor. Und ich will es mal so beschreiben, wir haben wenig Personal und viele Menschen, die gründen könnten, wenn sie denn dieses Konzept kreative Gründen betreiben würden und nicht zu schnell in die BWL gejagt werden oder zu schnell ihnen gesagt wird, du brauchst riesige Mengen Kapital. Also die Chance liegt in dem Konzept kreativen Gründen. So, was ist die Frage für uns beide? Die Frage ist, wie können wir das umfangreiche Material, das wir hier haben, an Interviews, an Texten, an Lehrmaterialien, an was sonst alles Bücher zu bieten haben, und die Menschen, die hier sind mit ihren Erfahrungen, wie kann man das so nutzen, dass jemand selber, jeder für sich selber in seiner eigenen, ihm gemäßen Art das nutzen kann. Was die Amerikaner sagen, Self-Directed Learning, also Student-Directed Learning. Jeder Mensch selber muss gucken, wie er sich seinen Lernprozess zusammenstellt. Ja, damit sind wir mitten im Thema. Erste Frage, was muss man machen, wenn man Self-Directed Learning betreiben will? Wenn man selber diese Fülle an Material für sich, seiner Person gemäß strukturieren und für sich nutzbar machen will?
Eine ganz einfache Antwort. Was das ganz kleine Kind hat, die frühkindliche Neugier, wiederbeleben. Und wenn ich an das anschließen darf, was Sie zum Schluss des letzten Gesprächs gesagt haben, das ist die Idee. Aber dann die Entwicklung dieser Idee und das Refining und Defining und das Ausarbeiten, das ist dann schon wieder etwas Kunstvolleres, Schwierigeres. Das Problem ist, denke ich, dass die Neugier, die der Mensch in sich trägt, so ab dem 7., 8. Lebensjahr durch die Art und Weise, wie Schulunterricht gemacht wird, blockiert, zerstört und vernichtet wird. Und das ist dann bei manchen Menschen auch durch ein Schulsystem nicht zu zerstören. Die erhalten sich diese Neugier und die haben dann auch das, was wir Unternehmergeist nennen. Die sind einfach vom Grund auf neugierig. Und viele andere sind nur noch neugierig, um Credits zu bekommen oder um einen Schein zu machen oder ein Examen zu machen. Also eine sehr begrenzte, definierte Neugier, auch zeitlich sehr begrenzt. Und die eignet sich nicht dazu, wirklich zu lernen.
Bleiben wir mal bei der Neugier. Ich bin ja nicht Pädagoge, ich bin von Haus aus Ökonom. Ich habe nie verstanden, dass Kinder, die ja ihren Eltern Löcher in den Bauch fragen, dann plötzlich in eine Institution kommen, die heißt Schule und die behauptet, mit Pädagogik zu tun zu haben. Und die hat hoch ausgebildete, teure Experten für Motivation. Und ausgerechnet zum gleichen Zeitpunkt, wo diese Kinder mit diesem unglaublich lebendigem Maß an Neugier in diese Institution der hochbezahlten, ausgebildeten Pädagogen kommen, ausgerechnet da hört die Neugier auf. Ist doch etwas merkwürdig.
Das ist sehr merkwürdig, es hört ja auch nicht schlagartig auf, es ist ein Prozess. Und hängt damit zusammen, dass ein grundsätzliches Missverständnis über die Funktion des Gehirns in der Pädagogik gelandet ist. Dort hat man ja sehr, sehr viel immer noch das Verständnis, dass das Gehirn so eine Art Speicherorgan ist und dass es darauf ankommt, so geschickt wie möglich Wissen in dieses Speicherorgan reinzubekommen. Und an der Stelle darf ich dann vielleicht doch mal universitär werden. Der Peter Sloterdijk hatte einen großartigen Satz mal gesagt, als die ganze Internet- und Multimedia-Geschichte begann, so ich glaube 1994 war das auf den Münchner Medientagen, da hat er gewarnt, dass man mit den tollen Möglichkeiten, die es jetzt geben wird, den gleichen Fehler macht, den die herkömmliche Pädagogik macht. Und dann hat er gesagt, das Gehirn ist zwar auch ein Speicherorgan, aber in erster Linie ist das Gehirn ein Organismus zur Abwehr unwillkommener Neuerfahrung. Also das ist sehr philosophisch, das Gehirn ein Organ zur Abwehr unwillkommener Neuerfahrung. Das heißt letztlich, das Gehirn ist nicht konstruiert, möglichst viel aufzunehmen, sondern ist konstruiert, möglichst viel draußen zu lassen. Und nur das reinzulassen, was willkommen ist. Und das ist diese kindliche Neugier. Das Kind weiß in jedem Moment, ah, ich bin jetzt darauf neugierig, will das ausprobieren, will das wissen. Und wenn es in die Schule kommt, dann gibt es einen Lehrplan. Und der Lehrplan sagt, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Kopf reingebracht werden soll. Und dagegen wehrt sich das Gehirn, wenn es gerade nicht neugierig ist, 3 und 2 zusammenzuzählen, dann sagt das Gehirn, es ist eine unwillkommene Neuerfahrung, gefährlich, draußen lassen. Und der Lehrer muss sich jetzt immer bemühen, diese Information trotzdem reinzukriegen, weil da am Schluss des Jahres müssen ja Noten verteilt werden. Und diese sehr frustrierende Tätigkeit macht natürlich nicht nur bei den Schülern kaputt, große Schäden, sondern auch bei den Lehrern. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Arzt in einer Klinik am Bodensee. Dort werden ausschließlich Burnout-Patienten behandelt. Und ich kann mich mit ihm über alle möglichen Dinge immer unterhalten, aber nicht über seine Patienten. Und irgendwie nach 2 Jahren habe ich ihn mal gefragt, was sind das eigentlich für Leute? Weil ich dachte, das sind so mittlere Manager, die so zwischen die Mühlsteine geraten. Und dann sagt er, nee, 70% der Patienten, und nicht nur in seiner Klinik, sind Lehrer. Und Lehrer gehören zu der Berufsgruppe, die den höchsten Anteil an Frühverrentung haben. Wenn man also 30 Jahre lang versucht, gegen die Wirkungsweisen des Gehirns anzuarbeiten, die die Evolution sehr weise im Laufe von 100.000 von Jahren entwickelt hat, dann bleibt irgendwas bei einem stecken. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben.
Und bei den Kindern heißt das, irgendwann geht die Neugier bei den meisten Kindern kaputt. Ja. Und ein paar schaffen es, das auszuhalten. Ja.
Und wenn ich mache ja nur viele Seminare mit Menschen in mittleren Lebensjahren, die denken dann, das Gehirn wird immer schlechter, weil sie sich diesem ganzen Prozess nicht gegenüber wehren. Und man kann dann aber diese frühkindliche Neugier wieder wecken. Das ist das Tröstliche und Schöne daran, weil das Gehirn ist so ein stabiles und plastisches Organ, das lässt sich nicht so schnell ganz kaputt kriegen.
Was heißt das für uns? Wir sind also durch die Schule gegangen, da mehr oder weniger ist uns unsere Neugier, unsere Flausen, unser Eigensinn ausgetrieben worden. Und jetzt kommen die Politiker und reden von Unternehmensgeist und beklagen sich, dass wir die Neugier und die Risikobereitschaft, die man als Kind hat, die Seifenkiste, und wenn man dann das erste Mal den Berg runterfährt, merkt man, dass man die Bremsen vergessen hat. Das ist uns dann irgendwann ausgetrieben. Jetzt, wie kommen wir wieder zum Self-Directed Learning?
Ja, wenn wir uns das Wort Neugier mal genauer angucken, ist ja ein sehr eigenartiges Wort. Das heißt ja nicht Neuappetit, das heißt auch nicht Neuhunger, das heißt Neugier. Das heißt eine ganz starke Kraft. Wenn man es jetzt genauer erklären würde, kann man darstellen, dass dieser Hunger nach Abwechslung, den wir haben auch beim Essen, beim Trinken, beim Wandern durch die Landschaft, beim Kennenlernen neuer Menschen, wo wir unsere Sinnesorgane feststellen, dass sie neugierig sind, dass sie auf Abwechslung hungrig sind. Genauso ist unser Gehirn hungrig auf Abwechslung. Und das ist unmittelbar mit unserem Überlebenssystem verbunden. Das sind Prozesse zwischen dem limbischen System und Großhirn und dem vegetativen Nervensystem, also dem automatischen Nervensystem, das für Herzschlag, Atmung, Kreislauf, Verdauung und so weiter zuständig ist. Das braucht ständig Triggerimpulse und die bekommt es aus dem limbischen System. Und das limbische System hat gewissermaßen so einen archaischen Befehl, Mensch, stimuliere mich. Wir brauchen also ständig Reize. Und die können wir uns natürlich durch Essen und Trinken und Fernsehgucken holen, aber die können wir uns auch durch geistige Tätigkeit oder das Ausprobieren oder durch das Lernen holen. Und diese zweite Schiene, wo wir also das limbische System antriggern durch Tätigkeiten des Großhirns, das ist eigentlich die Schiene, auf die wir hinsteuern sollten. Und dieses neugierig machen des Großhirns auf neue Nahrung, auf neues Futter, das kann man erreichen, indem man eine Grunderfahrung des Menschen, nämlich Spaß zu haben, damit verbindet. Wir haben eben auch durch die Schule, die meisten jedenfalls, die Grunderfahrung, Lernen macht keinen Spaß. In der Universität machen nur bestimmte Dinge, die man sich aussucht, Spaß, und viele andere muss man lernen, damit man sein Examen bekommt. Und ich denke, worauf wir hinaussteuern sollten, ist, dass das, was es hier zu lernen gibt, was ja irrsinnig aufregend und abenteuerlich ist, das ist ja so ein bisschen, klingt ja hier auch immer an bei den Menschen, mit denen Sie sprechen, dass diese innerliche Aufregung und Begeisterung, das Wort Begeisterung ist ja etliche Male gefallen schon heute Abend, dass das geweckt wird, dass man einen irrsinnigen Spaß haben kann, Risiken einzugehen, daran zu arbeiten, die Risiken zu bewältigen, die Herausforderungen zu bewältigen, was viele Lernprozesse beinhaltet. Ja, das geht eben nicht in 3 Wochen oder 3 Monaten, eine Idee auf den Markt umzusetzen. Das sind gigantische, komplexe Prozesse, die da ablaufen. Man muss neue Menschen kennenlernen, muss sich auseinandersetzen mit Widerständen, Fehlschlägen. Man muss das, was man ursprünglich sich mal hat einfallen lassen, verändern, muss also auch den Mut haben, das, was man irgendwie ursprünglich mal für richtig gehalten hat, wieder in Frage zu stellen, zu verbessern. Das sind sehr komplexe Prozesse und die brauchen einen gewissen inneren Schwung. Den kann man aber herstellen über den Spaß, den man an dem ganzen Prozess hat. Und ich glaube, das ist so ein gemeinsamer Nenner der Gründer, die sich dann auch durchsetzen. Neben aller Ideenkraft, die sie haben und Ausdauer, haben sie auch einen irrsinnigen Spaß an der ganzen Sache.
Sagen Sie, Lernen ist ja in der Regel so aufgebaut, dass man schöne kleine Lernschritte hat, die einen nicht überfordern und die sozusagen eine Lernsequenz darstellen sollen, die sich Pädagogen, Curriculumplaner ausgedacht haben, damit wir das auch schön in kleinen Stücken aufnehmen können. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist falsch,
ja,
dass man das so macht, diese Lernsequenzen so aufbaut.
Das kann man nicht von außen feststellen, weil von außen ja keiner weiß, auf was jemand gerade im Moment neugierig ist. Wenn ich einen Businessplan gemacht habe, die Idee beschrieben habe und feststelle, ich muss jetzt eine Excel-Tabelle entwerfen, sonst glauben mir die Investoren nicht, wofür ich das Geld auswende, dann muss ich lernen, wie ist eine Excel-Tabelle aufzustellen oder ich muss jemanden kennenlernen. Das heißt, ich werde aus dem Prozess heraus aufgefordert, etwas zu lernen und dann lerne ich das auch oder ich finde jemanden, der mir das beibringt oder der es kann. Aber wenn mir jemand sagt, bevor du einen Businessplan schreibst, musst du erst Excel können oder alles mögliche andere, ist jetzt nur ein Beispiel, dann sage ich, oh, Excel ist zu schwer. Also dann vergesse ich lieber meine Idee.
Ja, sagen Sie Neugier als Gier nach Neuem. Ist das bei jedem Menschen anders oder kann man sagen, na, die kann man schon sortieren? Es gibt Lerntypen und dann packe ich die Lerntypen zusammen und stecke die in so eine Lernsequenz.
Es gibt, das hat die Forschung gezeigt, unterschiedliche Präferenzen. Also manche Menschen können Dinge besser behalten und lernen, indem sie sehen, andere, indem sie angreifen. Wieder andere können besser über die auditiven Kanäle, also über die Ohren lernen. Aber das sind sekundäre Fragestellungen. Zunächst mal, denke ich, muss immer die Frage nach dem Sinn beantwortet sein für einen Menschen. Ein Mensch muss wissen, warum er etwas lernen will. Und das kann er nur ganz bei sich selbst finden. Und das kann ihm nicht von außen wirklich vermittelt werden. Und andererseits ist es so, dass manche Menschen, auch wenn sie dabei sich selbst gucken, noch nichts finden. Da ist diese innere Klarheit über das, was wirklich wichtig für sie ist, hat sich noch nicht entwickelt. Das ist manchmal ein Prozess, der auch eine gewisse Lebenszeit braucht. Und da können natürlich Anregungen, die gegeben werden durch Beispiele, durch Vorbilder, durch Gespräche, die können in einem Menschen eine Resonanz auslösen, dass er sagt, aha, also damit kann ich gar nichts anfangen, aber das spricht mich an. Ja? Insofern denke ich, kommt es darauf an, eine gewisse Vielzahl von unterschiedlichen Beispielen deutlich werden zu lassen, sodass der Teilnehmer eines solchen Programms für sich feststellen kann, hier passiert was in mir, emotional, und hier passiert nicht so viel oder gar nichts.
Also heißt das doch, jeder muss seinen eigenen Weg finden.
Absolut.
Da sind wir bei Self-Directed Learning.
Absolut. Und es gibt ja alternative Schulmodelle, demokratische Schulen, Sudbury-Schulen, die ganz nach diesem Prinzip arbeiten, die enorme Probleme organisatorischer Art haben, die sind alle eben auch noch nicht ausgereift, aber dort lernen die Kinder tatsächlich in ihrem Rhythmus und die lernen. Die einen lernen eben schreiben erst, die anderen erst rechnen, manche gleichzeitig, das ist ganz unterschiedlich. Die meisten lernen dort von den etwas älteren Schülern, die sich untereinander gegenseitig was beibringen.
Also jetzt versuchen wir mal dann zu überlegen, wie könnte man Self-Directed Learning organisieren? Wir hier, die wir etwas anbieten, wie ein Labor, und die Teilnehmer, die ja für sich diese vielen Materialien und Möglichkeiten, die es da gibt, nutzen sollen. In meiner Erfahrung war es so, ich habe mich für Tee nie interessiert. Irgendwann bin ich drauf gestoßen, da hat man eine Chance, weil das alles so langweilig organisiert ist. Da hat man eine Chance, was Neues zu machen. Ich hatte von Tee keine Ahnung. Irgendwann fing ich an, Tee wahrzunehmen. Und dann hatte ich sowas, ich nenne das den Teeblick. Überall, wo irgendwas mit Tee war, habe ich das aufgenommen. Und so ganz allmählich bekam ich ein Know-how. Ich habe nie irgendwo systematisch was über Tee gelernt. Weder in der Volkshochschule noch in dem Buch oder so. Ich habe so von allen Ecken aufgeschnappt und das geht. Und wenn ich heute und seinen ersten Referenten da betrachte, der hat mit Licht, das war sein eigener Weg. Er hat von niemandem das gelernt. Mhm. Kann man sagen, ist da so, dass man, also ich war dann auf der Schiene T und von da ab klappte das. Also wäre die Antwort, wenn ich mich als Beispiel nehme, man muss auf so eine Schiene kommen, man muss eine Schiene finden, in der es einem Spaß macht, Interesse macht, wahrzunehmen, aufzunehmen.
Sie bauen ein Thema, was in irgendeiner Weise neugierig macht, was Sie anspricht. Das muss nicht stark sein und daraus muss sich dann eine Anziehungskraft entwickeln. Systemtheoretisch spricht man dann vom Attraktor. Und das ist das, was Sloterdijk meinte. Wir brauchen gewisse Magneten in uns, die ziehen dann die Informationen automatisch rein. Da brauchen wir uns auch nicht anstrengen, das zu lernen. Sie haben sich da ja nicht groß bei angestrengt.
Überhaupt nicht.
Und das Installieren solcher Attraktor, das ist eigentlich die Aufgabe, die in der Pädagogik passieren sollte. Weil die Kinder, wenn sie ganz jung sind, haben ja nur relativ wenig Attraktoren und sammeln Attraktoren beliebig ein. Ich erzähle in meinen Seminaren gerne das Beispiel von meinem Neffen, der, als er kurz bevor er in die Schule kam, war gerade 6 Jahre alt geworden, plötzlich umfiel. Also im Kindergarten fiel er um, dann fiel er auf der Straße um und zu Hause auch. Und mein Bruder ist Arzt, und er hat das dann mitgekriegt, sofort ins Klinikum gebracht und dann hat man ihm einen hühnereigroßen Tumor hinterm Kleinhirn entfernt. War dann alles harmlos, war also keine bösartige Geschichte und er war auch dann recht rasch wieder gesund. Und ich kam dann sofort aus dem Krankenhaus entlassen, war nach München geflogen und habe dann gesagt, Leander, war das schlimm? Wie war es denn so im Krankenhaus, so mit etwas ängstlicher? Und er sagte, alle fragen mich, ob das schlimm war. Das war richtig geil. Das war viel geiler als Kindergarten. Ja? Der hatte die ganze Dramatik gar nicht mitgekriegt. Ne? Und dann sagt er, und weißt du was, Onkel Gerd, mein Bruder stand in Hörnähe und wurde er ganz leise, ich werde jetzt nicht mehr so ein Arzt wie mein Papa. Und der rannte immer schon mit so einem weißen Kittel und Arztköfferchen rum. Ich sage, wieso nicht? Ich werde jetzt Chirurg. Ne? Viel geiler. Da in solchen Momenten setzen sich so Attraktoren und dann fängt man an, seinen Teddybär auseinanderzuschneiden und was weiß ich was. Und 30 Jahre später stellt, weil ja viele Menschen brechlich mal einen Arm oder einen Fuß kommen ins Krankenhaus in dem Alter, das ist die Zielgruppe von RTL und Sat.1 für Dr. Brückner und Frauenarzt Dr. Frank und was weiß ich, 4,5 Millionen Einschaltquoten mindestens, weil diese Menschen immer noch ganz wichtige Informationen kriegen, wie es im Krankenhaus zugeht. Ja, die sind längst Steuerberater geworden oder Stewardess oder sonst was, aber die holen sich dann immer noch diese wichtigen Informationen rein. Und jeder, der mal einen kraftvollen Feuerwehreinsatz erlebt hat oder Polizei, muss natürlich auch noch die Feuerwehrfilme und die Polizeifilme sehen. Und dann kann man sich ganz schön seine Eingangskanäle verstopfen. Und dieses Schaffen von Attraktoren, so wie Sie das von Ihrem Tee beschreiben können, ich habe ja eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Vor 2 Jahren war ich ja schon mal hier mit einer Produktidee. Da hatte ich als Berater, als Coach, eine junge Dame beraten, die aus New York, sie war dort Managerin eines Gourmet-Restaurants, war wieder nach Berlin zurückgekommen, an sich ursprünglich kam sie aus Riga, und die wollte also eine Idee entwickeln, wie sie in Europa überleben kann, weil sie kein Visum mehr hatte für Amerika. Und sie wollte aber auch unter Palmen leben. Und dann haben wir also, und sprach aber nur Englisch und Russisch und Lettisch, und das ist dann mit Palmen nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt nur noch Internet übrig. Ja. Und dann haben wir so 3 Wochen lang gehirnt und dann kam die Idee raus, Wein und Schokolade über das Internet zu verkaufen. Und die nächste Idee war, dann war das schon so eine Umsetzungsidee, das ausschließlich in China zu machen. So, und dann hatte ich auf einmal, ich hatte von Rotwein Kopfschmerzen bekommen und von Schokolade Kopfschmerzen bekommen, aber von der Kombination bekam ich keine Kopfschmerzen mehr. Und von da an habe ich den Wein- und Schokoladenblick entwickelt. Und habe mich also, ich weiß heute, dass in Kakaobohnen 15 mal mehr Antioxidantien drin sind als in Brokkoli. Ich weiß, dass in China 0,3 Liter pro Kopf pro Jahr Rotwein getrunken wird und dass nur 5% des getrunkenen Rotweins in China importiert wird. Und dass ein Rotweinclub in Shanghai, als er eröffnet wurde, an dem ersten Abend Eintrittskarten für $183 verkauft hat, die innerhalb von einer Stunde verkauft waren. Das hätte mich vor 4 Jahren nicht die Bohne in irgendeiner Weise interessiert. Aber ich könnte Ihnen jetzt 4 Stunden lang was über dieses Geschäft erzählen, über die verschiedenen Weinsorten. Ich weiß ganz genau, wo die Trauben wachsen müssen. die sich eignen, dass man sie mit Schokolade zusammen. Wir haben über 200 verschiedene Rotweine ausprobiert, über 50 verschiedene Schokoladen kreuzweise getestet und es sind 5 dabei rausgekommen, wo es wirklich passt. Ja, da entwickelt sich sowas dann auf einmal. Ja. Aber an der Idee bin ich auch immer noch dran. Die junge Dame ist leider krank geworden und konnte das dann nicht weiterführen. Dann hatte ich einen Geschäftspartner, dessen Freundin schwanger wurde. Also das ist manchmal dann eben nicht so einfach, eine tolle Idee, die auch immer weiterentwickelt wird, dann umzusetzen. Brauchen wir manchmal auch ein bisschen Geduld. Und zwischendurch machen wir halt weiter Seminare und Coachings und Leute neugierig.
Wenn ich so mal jetzt so Zwischenbilanz ziehe, heißt das, man muss diesen Attraktor finden.
Ja.
Kann man das gezielt angehen? Ich kenne ja viele Leute, die sagen, ich habe so ein paar Ideen, aber so richtig komme ich an keiner weiter. Was würden Sie da empfehlen? Wie finde ich meine richtige Schiene?
Also ich denke, dass das ein sehr ruhiger Prozess ist, wo man bei sich selbst mal gucken muss, was ist mir wirklich wichtig, persönlich. Ist es zum Beispiel die Schönheit, Steve Jobs, oder ist es der Wettbewerb, Bill Gates, um einfach mal diese beiden Kontrahenten zu benennen. Bill Gates hat nicht den geringsten Sinn, wenn ich mir das erlauben darf, zu sagen, für Ästhetik, den wiederum Steve Jobs hat. Wurde ja vorhin auch gesagt, er ist ja eher eine Designfabrik. Gut, die machen wirklich Hightech, aber die haben eben immer darauf geachtet, gutes Design zu machen. Und wenn man so ein Interesse hat an Schönheit, dann kann man das auf den unterschiedlichsten Kanälen umsetzen. Wenn man ein Interesse hat an Wettbewerb, also alle anderen flach und klein zu machen, egal ob die dabei lebendig oder tot auf der Strecke bleiben, dann muss man sich einen Wettbewerbsmarkt aussuchen und mit den großen Giganten bereit sein, in den Ring zu steigen. Ich denke, das sind so vielleicht insgesamt 12, 15 Grundwerte, die sich eignen, im Geschäftsleben einem die innere Kraft zu geben, die Energie zu liefern, Dinge zu realisieren und durchzusetzen. Da sollte man hingucken. Nicht, ob es jetzt eine neue Kaffeefilterart ist oder eine neue Art von elektrischer Leitung oder sonst etwas, sondern wirklich gucken, was mache ich, was habe ich früher gemacht, ohne dass ich richtig müde dabei wurde? Was kann ich bis morgens um 4 machen? Was fällt mir, wenn ich eine Zeitschrift sehe, ein Magazin sehe, was fällt mir als erstes auf? Worüber kann ich mit anderen Menschen sprechen, ohne dass ich müde werde? Die anderen werden vielleicht müde, aber ich kann weiter darüber reden. Nach solchen Dingen gucken. Also gucken, letztlich ist das wunderbar beschrieben in dem Buch von Castaneda, wo er mit seinem indianischen Meister alles mögliche Zeugs ausprobiert. Irgendwann probiert er auch das Teufelskraut aus, irgendeine berauschende Droge, stirbt fast. Und dann sagt er, kann man was tun, um diese Schmerzen zu vermeiden? Und da hat ihm der Don Juan, sein Ratgeber, den Rat gegeben, das kann man, aber du musst dir eine Frage stellen. Und normalerweise stellen sich die nur ältere Männer, die also eine Erfahrung haben, aber die kannst du dir auch schon als junger Mann stellen. Ist dies ein Weg mit Herz? Wenn es ein Weg mit Herz ist, dann geh ihn. Und wenn du feststellst, es ist nicht der Weg mit Herz, dann hör auch sofort auf. Und jetzt kommt das Entscheidende, oft wird nur das zitiert. Wenn man sich diese Frage stellt, muss man frei sein, so hat Don Juan gesagt, von Furcht und Ehrgeiz. Und diese beiden Faktoren sind in meinen Augen das Entscheidende. Der Ehrgeiz wird getrieben durch die von außen kommenden gesellschaftlichen Beurteilungen meiner Person. Und wenn ich mich danach richte, kann ich nicht wirklich Unternehmer sein. Ich muss als Unternehmer aus mir selbst heraus wachsen, unabhängig davon, was andere von mir denken oder über mich denken. Und ich muss frei sein von Furcht. Das heißt, ich darf nicht getrieben sein von der Vermeidung des Misserfolgs, sondern ich muss getrieben sein vom Anstreben des Erfolgs. Ich muss meine Ängste kennen, sonst werde ich unvorsichtig. Aber ich darf nicht getrieben sein bei der Antwort von meinen Ängsten. Das wurde auch schon mehrfach heute Abend gesagt. Angst spielt eine ganz große Rolle. Und wenn wir uns die Kultur in unserem Land angucken, ist sie in mittleren und großen Unternehmen in einem enormen Umfang Angst geprägt. Man schickt seine E-Mails an alle, die irgendwie irgendwann mal was sagen könnten, damit man abgesichert ist. Man macht sich seine geheimen Vermerke, man macht offizielle Vermerke, man geht in keine Sitzung rein ohne Angst und kommt aus keiner Sitzung ohne größere Angst wieder raus. Und das ist das größte Hindernis vom Self-Directed Learning, das größte Hindernis vom Unternehmertum, ist die Angst. Wir haben eine unwahrscheinliche Angst, ich weiß nicht wovor, möglicherweise geschichtlich geprägt durch die großen Einbrüche, die wir hatten in unserem Land. Da ist sehr viel Angst und Unruhe entstanden. Das kann man vielleicht daher erklären. Aber ich denke, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, zu lernen, mutiger zu sein.
Da kommen wir zum nächsten Thema und im Anschluss an dieses, wie kann ich selber mein Lernen organisieren, sodass es effizient ist, aber Spaß macht. Flow, Stichwort Flow. So international der Name Csikszentmihalyi, Sie kennen ihn persönlich, haben mit ihm gearbeitet. Man denkt ja, Flow, also dieses entspannte, spaßvolle, effiziente Arbeiten, das gar nicht mehr als Arbeit erlebt wird, sondern als Genuss, das ist ein Ausnahmezustand, den nur ganz wenige erreichen, vielleicht manche Künstler. Und Csikszentmihalyi und Sie sagen, nein, Flow ist etwas, was man systematisch für sich erzielen kann.
Ja, das sagen wir. Aber wenn wir das so sagen, steckt da die Gefahr eines großen Missverständnisses drin, nämlich dass Flow etwas ist, das man, indem man A, B, C, D tut, erreichen kann. Und das ist ein Missverständnis. Flow versteht man richtig und Flow ist das Gefühl, dass man eins ist mit sich und seinem Tun und der Welt, dass alles stimmt. Und Flow ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Rückkopplungssystem, das in jedem Menschen steckt, das jedem Menschen sagt, das, was du gerade tust, ist genau richtig oder das, was du tust, stimmt nicht. Also sozusagen die andere Seite von Weg mit Herz gehen. Es ist erklärter, erklärbarer. Und Csikszentmihalyi hat herausgefunden, was Menschen, die häufig dieses Stimmigkeitsgefühl haben, was die tun. Und aus diesen Merkmalen, die er bei Bergsteigern, Schachspielern, Chirurgen und Tänzern herauskristallisiert hat, hat er dann so 8 bis 10 Elemente herausgefunden, die bei denen, obwohl sie völlig verschiedene Sachen machen, immer wieder übereinstimmend zu beobachten waren. Und dann hat er seine Untersuchung auf die allgemeine Bevölkerung ausgedehnt. Daher kann er auch diese Aussage treffen. Damals gab es noch kein Internet und keine Handys. Da gab es aber Pager. Da hat er die Menschen mit so Piepgeräten ausgestattet und konnte von seinem Untersuchungslabor in Chicago an der Universität 8 bis 10 Mal am Tag einen Piepston auslösen. Und die Versuchspersonen haben dann in ein kleines Heft reingeschrieben, die Zeit, was sie gerade machten, also die Tätigkeit, oder auch wenn sie nichts getan haben, so nichts tun oder Fernsehen, und haben dann geschrieben, das Gefühl. Zehntausende von Daten hat er dann herausgefunden, wenn sie sich richtig gut fühlen, haben sie nicht faul am Strand gelegen, haben nicht Fernsehen geguckt, sondern sie haben aktiv etwas getan oder haben bewusst Musik genossen. Also Flow ist nicht unbedingt abhängig von einer Aktivität, sondern es entsteht, wenn wir unsere Komplexität erhöhen. Das heißt, wenn wir etwas hinzugewinnen an Verständnis, an Inhalten, an Fähigkeiten, wenn wir also von unserem System selbst Rückkopplung bekommen, du bist jetzt ein Stück gewachsen, du hast eine Herausforderung bewältigt. Und deswegen ist es auch nicht so einfach, Flow-Erfahrungen regelmäßig zu haben, weil wenn man eine bestimmte Erfahrung macht und sagt, oh, jetzt habe ich eine Flow-Erfahrung gemacht, jetzt fühle ich mich richtig gut und wiederholt das dann, dann wachsen ja die Fähigkeiten. Dann wird man ja immer besser in dem, was man tut. Und Flow entsteht in einer Balance zwischen den, wenn sich das mathematisch vorstellen, senkrecht Herausforderung und waagerecht den Fähigkeiten. Und beides muss zusammenpassen. Dann sagt das innere System, jetzt stimmt es. Und wenn wir unsere Fähigkeiten ständig verbessern, indem wir immer dasselbe tun, dann fallen wir aus diesem Flow-Kanal heraus. Wir brauchen also eine größere Herausforderung. Und wenn wir dann wieder die Fähigkeit entwickeln, die Herausforderung zu bewältigen, dann haben wir die nächste Flow-Erfahrung. Und Csikszentmihalyi geht so weit, das sagt er dann aber auch deutlich, das ist keine Wissenschaft, sondern das ist seine Theorie. Die Evolution hat sich da was ganz Raffiniertes ausgeheckt, uns ständig am Lernen zu halten. Indem wir uns neue Herausforderungen suchen und lernen, wie sie zu bewältigen ist, fühlen wir uns gut. Wenn wir zu große Herausforderungen suchen und nicht mehr lernen, fühlen wir uns schlecht, weil dann haben wir Stress, Frustration und Angst. Und wenn wir bequem werden und immer dasselbe machen, weil unsere Fähigkeiten so toll sind und wir alles schaffen und mit links schaffen, wird es langweilig und dann landen wir irgendwo im Feld der Routine und der Apathie. Also wir haben so einen inneren Antrieb an sich, wenn wir darauf hören. Wenn wir richtig glücklich sein wollen, müssen wir uns neue Herausforderungen suchen. aber gleichzeitig auch bereit sein, die Anstrengung auf uns zu nehmen, zu lernen, was zu lernen ist, um die Herausforderung zu bewältigen. Und das ist die Idee, die ich in dieses Self-Directed Learning reinbringen möchte, dass sich die Menschen selbst überlegen, was ist die nächste Herausforderung und was muss ich lernen, um dann wieder eine Flow-Erfahrung zu haben. Und die passiert dann automatisch. Das sagt unser Körper durch die Ausschüttung von Dopamin, das sogenannte Belohnungshormon. Jetzt stimmt es, jetzt ist alles richtig und toll. Kann nicht darum gehen, von morgens um 7 bis irgendwann um 24 Uhr ständig Dopamin auszuschütten. Das wäre ungesund. Sie wissen, das ist das Gleiche, was der Körper produziert, wenn man Kokain schluckt. Und Sie wissen, das ist ungesund. Also es geht da nicht ums Extrem, aber es geht um eine sehr feine Körperwahrnehmung, die vielen Menschen verloren gegangen ist. Die spüren gar nicht mehr, was Flow eigentlich ist. Also wenn ich in Seminaren oder im Coaching darüber spreche, muss ich so richtig archäologische Arbeit manchmal machen, um bei den Menschen heranzukommen, was das eigentliche Empfinden von Flow ist. Manchmal ist das der Moment, wo sie ihr Seepferdchen gemacht haben oder ihre Führerscheinprüfung bestanden haben. Man muss manchmal ziemlich weit zurückgehen, um dieses reine, klare Flow-Gefühl zu bekommen. Es ist nicht der pure Erfolg, weil man vielleicht mehr Umsatz gemacht hat oder so. Es ist komplexer.
Und Ihre Methode ist, in der Vergangenheit nachzusuchen, wo Elemente oder Phasen von Flow waren, um daraus zu lernen, was genau zu lernen?
Das Gespür zu bekommen. Man muss praktisch für sich selbst wissen, was ist meine Art, Flow zu empfinden, Glück zu empfinden. Und das ist etwas sehr Individuelles, sehr Persönliches und kann nicht von mir erklärt werden. Das kann nur gefunden werden. Aber jeder Mensch hat Flow-Erfahrung. Es gibt keinen Menschen, der ist bisher jedenfalls nicht gefunden worden, der keine Flow-Erfahrung hat. Es ist ein bisschen geduldiges Forschen und das kommt aber immer bei raus. Und in der Regel, wenn man im Gespräch dann an diesen Punkt kommt, verändert sich das Gesicht der Menschen. Manchmal werden die Augen feucht, aber auf jeden Fall verändert sich auch die Stimme. Also man merkt ganz deutlich jetzt findet das System seine Stimmigkeit gerade in dem Moment wieder. Und wenn dieses Gefühl, dann bin ich auch ganz ruhig, dann gebe ich sehr viel Zeit, dass das wirklich stark empfunden wird und stark erinnert wird, dann haben Sie eine Messgröße, um jetzt mal technisch zu sprechen, wenn es das nächste Mal wiederkommt, das ist meine Art, Flow zu empfinden. Und das verstärkt sich dann, weil dann entsteht eine große Lust, das ins Leben wirklich regelmäßig reinzuholen. So ist es ja eigentlich gedacht und nicht vielleicht zweimal im Jahr.
Ich hatte immer geglaubt, das gilt nur für Künstler, dieses Experimentieren, Grenzen überschreiten, die eigenen Fähigkeiten verbessern. Sie sagen, das ist völlig eigentlich unabhängig vom Beruf.
Ja, also da gibt es das klassische Beispiel aus seiner Forschung. Eine Mitarbeiterin von ihm hat in Chicago, ist in eine Fließbandfabrik gegangen, weil man glaubte, also Fließbandarbeiter können auf keinen Fall Flow-Erfahrung haben, aber man wollte es doch herausfinden. Und dann hat die Mitarbeiterin verschiedene Arbeiter interviewt und die haben auch tatsächlich gesagt, nee, also das am Fließband geht nicht. Aber es gibt, sagte dann einer, einen bisschen verrückten Typ, der lacht immer und hat immer seinen Spaß und der ist irgendwie anders als wir wissen nicht warum. Also soll mal mit dem reden, der sei irgendwie schräg drauf, aber auf jeden Fall gut drauf. Und dann hat sie diesen Rico interviewt und er wollte erst nicht mit der Sprache raus. Also sie musste ihm erst vergewissern, dass sie das nicht weitererzählt. Weil heute ist er weltbekannt, weil er im Buch steht, aber damals war eben Schweigepflicht. Und dann hat er so ganz Leonards Vertrauen gewonnen, hat er gesagt, ja, dass er die anderen, die schrauben immer nur die Dinger zusammen, das kann ich auch, aber ich habe einen Sport draus gemacht. Die Sollzeit für das Zusammenschrauben der Teile beträgt 43 Sekunden. Und ich schaffe das in 29. Aber ich lege dann immer so ein paar Teile zur Seite und abends gebe ich immer genauso viel ab wie die anderen, damit ich wieder kein Spielverderber für die anderen sein und nicht den Akkord irgendwie hier verändern. Aber wenn wir Sonderschichten machen oder wenn die Produktion hochgefahren wird, dann kassiere ich immer die Prämien, weil ich dann am schnellsten sein kann. Der hatte sich also innerhalb einer völlig öden Tätigkeit seinen eigenen Flow-Kanal geschaffen und dann hat die Mitarbeiterin gefragt, ja, aber irgendwann ist doch mal Schluss, also es kann ja nicht immer noch schneller gehen. Sagt er, ja, also 26 Sekunden will er erreichen, aber er würde seit einem halben Jahr abends einen Elektroniklehrgang machen. Das war so in den 70er Jahren, als die Firmen nach und nach auf elektronische Steuerung umstellten. Das heißt, das ist ein Mensch, der ganz von sich aus dann gesehen hat, also auf diese Art und Weise werde ich irgendwann die Floh-Erfahrung nicht mehr haben, weil es schneller geht es nicht. Ich muss mir also ein neues Feld suchen. Und dann hat er eben gesagt, okay, dann lerne ich Elektronik und hole mir da dann meine Herausforderung, ohne dass er was vom Floh-Modell oder von diesen Kanälen oder so kannte. Und so wurden nach und mehr Menschen gefunden, die intuitiv das drauf hatten, das sich zu suchen, was die nächste Herausforderung ist. Das ist was passiert, eine Floh-Erfahrung.
Ja. Deutschland gegen Portugal wahrscheinlich, ja. Eine Floh-Erfahrung, ja. Sagen Sie, in unserem Gespräch war ein Element drin, das mich fasziniert hat, beten. Das haben wir unserer Generation eher so abgeschrieben. Sie sagen, beten ist eigentlich eine Autosuggestion, die sehr wertvoll und sehr effizient ist. Und Sie sagen, beten sollte man nicht der Kirche überlassen, sondern im Alltag nutzen. Ist diese Autosuggestion etwas, was wir brauchen, um auf Self-Directed Learning und Flow zu kommen?
Ich habe diese Erkenntnis aus einem Buch, das seit einige von Ihnen auch kennen, das uralt ist, auch durchaus umstritten, aus den 30er Jahren von Napoleon Hill. Napoleon Hill hatte in den 30er Jahren in Zusammenarbeit mit Andrew Carnegie, dem Stahlindustriellen, Interviews geführt und biografische Untersuchungen gemacht mit lauter erfolgreichen Menschen, Henry Ford, Rockefeller und wer damals alles so gerade sein Vermögen machte, zum Teil aus dem Nichts heraus, weil die hatten meistens nicht mal abgeschlossene Schulausbildung. Und es gab viele sehr weise Menschen und reiche Menschen, die damals gescheitert waren. Und dann hat Napoleon Hill Interviews geführt und hat dann rausgefunden, über 10 Jahre hinweg hat das ganze Projekt gedauert, was so die gemeinsamen Faktoren von erfolgreichen Gründern sind. Und hat das in einem Buch dann veröffentlicht. Das habe ich dann irgendwann mal als junger Mann gelesen. Und dann habe ich da gelesen, dass am Anfang so eine Idee halt ganz schwach ist. Also der Teeblick schwach, mein Wein- und Schokoladeblick war am Anfang schwach. Und dann kommen alle anderen an und sagen, ja, die Chinesen trinken doch kaum Wein und essen überhaupt keine Schokolade, das kann nicht funktionieren. Oder Tee gibt es überall zu kaufen. Wie kann man denn auf die Idee kommen, noch auf eine andere Art und Weise Tee zu kaufen? Und in dieser Phase wird man ganz schnell verunsichert von den Menschen, die gerne möchten, dass man so weiterlebt, wie sie auch leben, weil sie sich selbst nicht trauen, was Verrücktes auszuhacken. Und in dieser Phase gilt es, so hat Napoleon Hill das beschrieben, Glauben zu entwickeln an sich selbst und an die Idee. Und dann sagt er, wie entwickelt man Glauben? Und dann sagt er, durch Beten. Wenn wir beten, dann entwickelt sich daraus aus der Regelmäßigkeit ganz bestimmter Formulierungen, die wir immer wieder und immer wieder benutzen, ohne groß drüber nachzudenken, vor allem ohne kritisch drüber nachzudenken, entwickelt sich dann der Glaube. Und so sagt er, entwickelt sich auch ein Glaube an die eigene Idee, wenn das Ziel, was man verfolgt, klar formuliert ist, wenn man ein klares, bildhaftes Vorstellungsvermögen entwickelt von dem, was man erreichen möchte und sich das dann regelmäßig vorstellt, ritualmäßig vorstellt, dass man das erreicht. Das hat jetzt nichts mit dem religiösen Beten zu tun, aber es ist der Vorgang der Autosuggestion. Man suggeriert sich einen Zustand ein, der jetzt noch nicht da ist, der aber da sein wird, wenn man lange genug daran für sich selbst arbeitet. Und wenn Sie dann den Glauben haben, dass das Ganze was wird, in dem Moment kann der Funke dann auch überspringen zu anderen. Das ist ja auch ein spannender Gesichtspunkt im letzten Gespräch gewesen. Andere Menschen müssen ja überzeugen können von der Idee. Und das funktioniert erst, wenn sie selber daran glauben können. Ja, und manche haben diesen Glauben am Anfang schon sehr stark, aber bei den meisten Projekten und Ideen wird er durch die Umwelt, durch die Umgebung erstmal wieder runtergefahren. Und dann hilft dieses sehr klare Vorstellungsbild von dem, was es mal sein wird und wie man selber damit umgeht, das hilft dann, diesen Glauben zu entwickeln.
Das Wort Disziplin und sich Ziele setzen und mit Wille und Disziplin die auch durchzuführen, höre ich bei Ihnen nicht. Sie glauben nicht an diese Disziplin, Selbstdisziplin und die Willenskraft oder sagen Sie, ich habe ein besseres Modell, ich arbeite ja lieber mit diesem Attraktor und
ja.
Flow.
Ja, also ich arbeite mit dem Begriff Wille und arbeite auch mit dem Begriff Disziplin, aber ich verknüpfe die nicht miteinander und das ist für mich nicht identisch und dasselbe. Wille ist notwendig, um durch die Phasen zu kommen, wo die Motivation nicht stark genug ist. Und Wille ist aber eher ein zartes Pflänzchen. das sich auch entwickeln muss. Und Wille ist die Steuerungskraft, die wir dann brauchen, wenn wir Rückschläge haben, wenn es schwieriger wird. Und Willen müssen wir pflegen, wie ein Bauer seine Pflanzen pflegt. Nicht versuchen, ihn schnell groß werden zu lassen, den Halm, indem man ihn aus der Erde rauszieht, sondern Wasser und schützen vor Rehen, die es auffressen und aufpassen, dass genug Sonne drauf kommt, sofern man Einfluss darauf hat. Und das Ganze hat auch ein Stückchen zu tun mit passieren lassen. Man kann das nicht alles steuern, man kann das nicht alles planen, man kann das nicht alles bestimmen. Es ist wie der Bauer im Grunde genommen, der alles tut, was er tun kann, aber dann auch darauf hofft, dass das Wetter stimmt, dass die Mitarbeiter rechtzeitig da sind, dass die Maschinen funktionieren bei der Ernte und so weiter. Da gehören dann einfach Faktoren immer auch dazu, auf die man selber keinen Einfluss hat. Und das muss man auch als Unternehmer wissen. Es ist nicht ein Märklin-Baukasten, den man zusammenschraubt.
Ich habe noch ich hoffe, dass ich es richtig hinkriege, ein Zitat von Goethe von Ihnen, das heißt so sinngemäß nicht mehr Kraft, sondern mit weniger Kraft arbeiten.
Ja, das wachsen lassen. Also sich selbst erlauben, dass das, was da gedeihen will, was da rauskommen will, dass das auch kommt. Und das hegen und pflegen, aber nicht versuchen mit Gewalt oder Kraft groß werden zu lassen. Ja, also den richtigen Moment auch erwischen, den richtigen Moment eines Gespräches abpassen, den richtigen Moment abpassen, wo man in der Stimmung ist, den Namen zu finden, wo man in der Stimmung ist, andere Menschen einzubeziehen. Das kann man nicht in jeder Stimmung machen. Und manchmal muss man 6 Wochen oder 3 Monate warten, bis der richtige Moment da ist, dass die eigene Verfassung und die Entwicklung des Projektes so weit ist, dass man es nach draußen tragen kann. Gehört also auch Geduld zu. Und insofern gehört auch Disziplin dazu, weil man sich selbst auch in eine gewisse Selbstdisziplin reinbringen muss, das zu lernen, was zu lernen ist, mit Fehlschlägen selber klarzukommen, die richtigen Freunde zu finden und die falschen zu vermeiden. Also das sind für mich alles Fragen von Disziplin auch, dass man eine gewisse Ordnung in seine eigenen Abläufe hineinbekommt. Das gehört dazu, aber nicht im Sinne von Kraft, sondern eher des Freundlichen mit sich selbst Umgehens.
Freundlich mit sich selbst umgehen. Die Vorstellung ist ja, zum Unternehmerischen, zum Erfolg gehört sowas wie eine Talent, Gaben. Ich glaube, Michelangelo war das, der sagt, der Engel ist schon da, ich muss ihn ja nur aus dem Stein heraus, ich muss ja nur das wegnehmen, was ich nicht brauche, aber der Engel ist ja schon da. Nur hat nicht jeder von uns die Gabe, sich den Engel vorzustellen, schon gar nicht so ein, den der Michelangelo vor Augen hatte. Ist das etwas, was dann jenseits ist oder für den Normalmenschen, oder ist das etwas, wo man sagt, der Michelangelo hatte dieses Talent, aber jeder hat irgendein Talent?
Ja, jeder hat ein Talent, sogar mehrere. Es ist sogar eher die Ausnahme, dass ein Mensch so ein einseitiges Talent hat, wie, sagen wir, Horowitz, der Klavier gespielt hat, oder Picasso, der sein Leben lang gemalt hat. Die meisten Menschen haben eine Reihe von Talenten. Da hat die Gallup-Organisation die letzten 30 Jahre wirklich bahnbrechende Forschung geleistet, um herauszufinden, auch wie unterscheidet man Talente von Fähigkeiten, von dem, was man erlernen kann und dem, was an Potenzial da ist. Und ich habe viele, viele Interviews geführt inzwischen mit Menschen über ihre Talente. Und das Erstaunliche ist, die Talente sind den meisten Menschen so vertraut, dass sie als Talente gar nicht wahrnehmen. Das ist nämlich ihre selbstverständliche Seinsweise, und die denken meist auch, die anderen haben das auch alle, und die sind sich gar nicht ihrer Besonderheit bewusst. Und ein Bereichsleiter bei einer großen bayerischen Automobilfirma, der seit 26 Jahren im Unternehmen ist und sich also Riesenverdienste da auch erworben hat, ich hatte damals immer 3 Gespräche gemacht mit den Mitarbeitern, und als ich in das 2. Gespräch reingekommen bin, habe ich dann immer gefragt, wie ist es Ihnen denn nach dem 1. Gespräch gegangen, inhaltlich und emotional. Dann sagt er, Herr Huhn, ich war richtig bewegt. Ich bin 26 Jahre in diesem Unternehmen und Sie sind der Erste, der gekommen ist und mich nach meinen Talenten gefragt hat. Ja. Das wird einfach selbstverständlich hingenommen und dafür kriegt man sein Geld. Und die Firmen kümmern sich, wer weiß wie, darum, irgendwelche Schwächen und Minusecken bei Mitarbeitern für viel Geld auszugleichen. Aber sie kümmern sich nicht so sehr darum, die Talente, die da sind, bewusst zu machen und zu fördern. Und ich habe jetzt, weiß nicht, so ungefähr 100 dieser Interviews in dieser Firma geführt. Und es war, kann man wirklich sagen, statistisch so, ich habe sie vorher dann immer gefragt im ersten Gespräch, was sind ihre Talente? Dann habe ich immer die ersten 5 aufgeschrieben, die sie nannten. Und dann konnten sie so einen Test machen. Bin kein Freund von Tests, aber von dem halte ich inzwischen sehr viel. Und beim zweiten Gespräch war es immer wieder so, dass sie 2, 3 Talente vorher benannt hatten und 2, 3 Talente völlig überraschend auftauchten in dem Test, wo sie sagten, ja, ich kann mich, das bin ich, aber das hätte ich nicht als Talent gesehen. Ja? Und wenn man an diesen Stellen arbeitet, also wenn man nur 3, 4 solcher Talente für sich selbst entdeckt, und das kann man auch machen, indem man sich selbst befragt, an welchen Stellen lerne ich leicht, macht mir das Spaß, Dinge mir anzueignen, an welchen Stellen erzähle ich mit Begeisterung über das, was ich tue. Oder wenn ich bestimmte Dinge nicht tun kann, weil ich verhindert bin, mal der Arm gebrochen, ich kann bestimmte Dinge nicht tun oder aus Zeitgründen. Wenn mir dann substanziell was fehlt, wenn ich so ein Entbehrungsgefühl habe, deutet das auch auf ein Talent hin. Also man muss nicht unbedingt den Test machen, obwohl er sehr nützlich ist. Man kann das auch bei sich selbst spüren, indem man auch da wieder genauer mal bei sich selbst hinguckt. Das machen wir halt dann in solchen Gesprächen. Und das Schönste ist immer, wenn Menschen das selber entdecken. Wenn sie ihre Talente, wenn die ihnen klar werden, weil dann haben sie die Sicherheit, in diesem Bereich werde ich den Rest meines Lebens immer hinzulernen können. Wohingegen in dem Bereich, wo ich keine Talente habe, wo ich Fähigkeiten entwickeln will, das Lernen immer außerordentlich aufwendig, ab dem 14. Lebensjahr außerordentlich aufwendig, verlustreich, langwierig und meistens nicht so erfolgreich ist. Aber im Talentbereich lernen wir den ganzen Rest unseres Lebens, bis wir 90 Jahre alt sind, spielerisch.
Jetzt würde ich noch ein bisschen genauer hinschauen wollen. Ihnen fällt es leicht, Talente zu erkennen. Wenn wir selber Self-Directed Learning auf die Aufgabe gestellt sind, unsere eigenen Talente zu entdecken. Ich rede noch gar nicht mal von den anderen, die man dann als Chef eines Unternehmens vielleicht auch entdecken sollte. Fangen wir mal bei uns selber an. Was kann ich machen, damit ich meine eigenen Talente besser erkenne?
Das ist schon ein Stückchen Arbeit. Das sprengt vielleicht auch ein bisschen im Rahmen des Gespräches. Aber es gibt, und daraus hat sich die ganze Forschung von Gallup auch entwickelt, es gibt ein Programm, mit dem man als die Apollo Raketen nicht mehr hochgeschossen wurden, hat man ja 160.000, glaube ich, Ingenieure auf die Straße gesetzt. Und da hat dann die Regierung, die amerikanische Regierung, zusammen mit der NASA und dem Verband der Ingenieure geguckt, wie können diese Menschen wieder neue Jobs finden. Und da hat man dann ein Programm gefunden, das an einer kleinen Gemeinde über viele Jahre schon durchgeführt wurde. Und das hat man dann umgesetzt auf diese Ingenieure. Und nach 14 Jahren, man hat eine Langzeitstudie gemacht, waren immer noch 84% beschäftigt. Und zwar in einer Tätigkeit, die bei den meisten ihnen mehr Spaß gemacht hatte als vorher im Apollo-Programm. Und dieses Programm fängt damit an, dass die Menschen eine Arbeitsautobiografie schreiben. Das heißt, dass sie mal zurückgehen bis in ihre Schulzeit. Was haben sie für Tätigkeiten gemacht? Und da werden nicht die Ergebnisse beschrieben, das kommt ja sonst in den Lebenslauf rein, sondern es wird die Art und Weise der Ausführung der Tätigkeit beschrieben, bis ins letzte Detail. Also wenn ich in der Kneipe gejobbt habe, wie man die Bestellung entgegengenommen hat, wie man sie geordnet hat, wie man sie in der Küche abgegeben hat und so weiter, wie man die Getränke verteilt hat, wie man abgerechnet hat. Und aus der Arbeitsautobiografie werden dann Cluster herausgezogen von Dingen, die immer wieder vorkommen und die einem leicht gefallen sind und Cluster von Dingen, die einem schwer gefallen sind, die man ja auch zwischendurch immer wieder gemacht hat. Und daraus kristallisieren sich dann die Talente raus. Das ist jetzt sehr kurz, also es ist schon etwas aufwendig, man braucht da ein bisschen Zeit zu, aber es ist ein sehr präzises Verfahren, an seine Talente heranzukommen.
Und das brauchen wir, wenn wir Self-Directed auf eine angenehme lernen. Ja. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das hier zur Verfügung stellen, als Literatur oder als Kurs oder als Beispiel. Wunderbar. Ja, ich glaube, haben wir eine ganze Menge behandelt.
Ja, wenn ich die Menschen auch noch neugierig mache, das steht auch alles in meinem Buch drin, das heißt Selbstmotivation. Da kann man das auch alles noch mal ausführlicher nachlesen. Ich habe es nicht mal dabei, aber es ist leicht zu finden. Und ich habe sehr erfreuliche Flow-Erfahrung, weil es heute Nacht in Amerika endlich gedruckt worden ist, nachdem ich 2,5 Wochen mit der Druckfirma Regenkämpfe gehabt habe.
Und mit einem Vorwort von Csikszentmihalyi.
Mit einem Vorwort von Csikszentmihalyi.
Ja. Dr. Hund, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. Wunderbar. Ja, schönen Dank, dass ich hier bin.